Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Da ging der Richter zu weit. Der Prozess um die Genfer Kantonalbank muss wegen Befangenheit wieder aufgerollt werden. Vom Aufschwung vor der Wirtschaftskrise profitierten die Reichen. Unter dem Zusammenbruch der Finanzmärkte leiden die Armen. Diese These prüfen wir an zwei Beispielen. An Warren Buffett, der an der Rettung der Swiss Re verdient, und an der irischen Familie Hagen, die auswandern muss. Und Wahlen in Burma. Die Militärdiktatur ruft erstmals seit 20 Jahren die Bevölkerung an die Urne. Eine Farce oder eine Chance? Peter Achten, unser ehemaliger Ostasien-Korrespondent, hat Antworten. Im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Karin Britsch.
Der Rückversicherungskonzern Swiss Re löst sich von einem Helfer in der Krise, vom US-Investor Warren Buffett. Sie zahlt ihm eine Anleihe von 3 Milliarden Franken vorzeitig zurück. Zusätzlich zahlt der Rückversicherer an Buffett 1 Milliarde für Zinsen und eine Prämie. Buffett hatte Swiss Re im Jahr 2008 unter die Arme gegriffen, nachdem der Rückversicherer wegen Fehlinvestitionen in die roten Zahlen geraten war. Die Rückzahlung war eigentlich im März nächsten Jahres vorgesehen. Swiss Re machte im dritten Quartal einen Gewinn von 618 Millionen Dollar. Das ist fast doppelt so viel wie in der gleichen Zeit im Vorjahr. Weitere Konzerne haben ihre Geschäftszahlen vorgelegt. Der Schweizer Versicherungskonzern Zurich Financial Services hat in den ersten 9 Monaten 2010 weniger verdient als im Vorjahr. Zurich weist einen Gewinn von rund 2,3 Milliarden Franken aus. Das ist ein Minus von 18%. Grund dafür sei unter anderem das Erdbeben in Chile. Beim Ölbohrkonzern Transocean, der seinen Sitz in Zug hat, zeigen sich Auswirkungen des Öllecks im Golf von Mexiko. Der Gewinn im dritten Quartal sank um rund die Hälfte auf 368 Millionen Dollar. Die Preise in der Schweiz sind im Oktober gestiegen. Im Vergleich zum September betrug die Teuerung 0,5%. Teurer wurden im Oktober vor allem Kleider und Schuhe, dies nach dem Ausverkauf im Vormonat. Gestiegen sind auch die Kosten für Energie. Heizöl zum Beispiel kostete im Oktober 4,3% mehr. Dafür war Benzin etwas günstiger. Sparen konnte man zudem bei Lebensmitteln und alkoholfreien Getränken. Diese wurden 1,1% billiger. Über 12 Monate gesehen ist die Teuerung in der Schweiz weiterhin tief. Sie beträgt 0,2%. Nicht mehr nur Frauen, sondern immer mehr Männer haben Probleme, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Das zeigt eine Studie der Universität Basel, die vom Schweizerischen Nationalfonds finanziert wurde. Der moderne Mann wolle viel arbeiten und gleichzeitig genug Zeit haben für seine Kinder. Dieses Dilemma führe oft zum Entscheid gegen Kinder. Laut den Forschern gaben zudem überraschend viele Männer an, dass sie Angst davor hätten, durch Kinder ihre Freiheit und Ungebundenheit zu verlieren. In der Schweiz ist die Zahl der Strafurteile gegen Jugendliche im letzten Jahr leicht gestiegen, um knapp 3%. Laut dem Bundesamt für Statistik wurden insgesamt 15.000 Strafen ausgesprochen gegen Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren. Die Urteile wegen Gewaltdelikten gingen dabei leicht zurück, jene wegen Drogenkonsum dagegen stiegen deutlich. Und 4 von 5 Jugendlichen, die letztes Jahr in der Schweiz verurteilt wurden, sind männlich. Die Fluggesellschaft Qantas lässt alle Triebwerke ihrer 6 Modelle des Airbus A380 überprüfen, nachdem bei einem Flug von Singapur nach Sydney ein Triebwerk in Brand geraten war. Das Flugzeug konnte in Singapur sicher notlanden. Von den 459 Menschen an Bord wurde niemand verletzt. Die A380 ist das größte Passagierflugzeug der Welt. Als Konsequenz hat Qantas alle Flüge mit dem Airbus A380 vorläufig eingestellt. Die anderen 4 Fluggesellschaften, die den Airbus A380 besitzen, also die Lufthansa, Air France, Emirates und die Singapore Airlines, fliegen normal weiter. In Deutschland ist die geplante Fusion zweier angeschlagener Landesbanken geplatzt. Die Bayern LB teilte mit, die Gespräche mit der West LB in Düsseldorf würden nicht mehr weitergeführt. Die Vorteile einer Fusion stünden in keinem Verhältnis zu den damit verbundenen Schwierigkeiten, heißt es in der Mitteilung. Serbien und Kroatien machen einen weiteren Schritt zur Versöhnung. Die beiden Präsidenten, der Serbe Tadic und der Kroate Josipovic, sind in der kroatischen Stadt Vukovar eingetroffen. Sie wollen dort am Nachmittag der Kriegsopfer beider Seiten gedenken. Vukovar war 1991 Schauplatz von Kriegsverbrechen. Serbische Freischärler brachten dort rund 200 Zivilisten und kroatische Kriegsgefangene um.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. In den nächsten Minuten zum Seilziehen um den Hanfbauern Bernard Rapa, der im Hungerstreik ist. Dann die Zeche bezahlen die Armen, unsere These zur Wirtschaftskrise. Heute die Zahlen und Fakten und zwei Beispiele, der Gewinner Warren Buffett und die Verlierer, die Familie Hagen. Das bezahlt der Steuerzahler, warum in Genf ein teurer Strafprozess nochmals von vorne beginnen muss. Versöhnung. Darauf hoffen die Regierungen in Serbien und Kroatien, 20 Jahre nach den Kriegsgräueln in Vukovar. Und Öffnung. Darauf hoffen Beobachter in Burma, wo erstmals seit 20 Jahren gewählt wird. Dazu das Tagesgespräch um 13 Uhr. Dies und mehr nach Börsewetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, steht bei 6.605 Punkten plus 1,4%. Der Euro wird zu 1,3778 Franken gehandelt, der Dollar zu 96,89 Rappen. Das Wetter. Heute ist es sonnig. Nur in Juranähe und am Nordrand der Schweiz gibt es dichtere Wolkenfelder und örtlich etwas Nieselregen. Mit 16 Grad ist es heute Nachmittag mild. Morgen Freitag scheint weiterhin die Sonne. In Juranähe und ganz im Norden gibt es auch morgen hochnebelartige Wolkenfelder und es bleibt mild mit etwa 16 Grad. Am Samstag ist es zuerst sonnig. Im Lauf des Nachmittags ziehen im Norden Wolken auf. Und am Sonntag regnet es zeitweise. Die Temperatur geht im Norden auf 9 und im Süden auf 13 Grad zurück. Verkehrsinfo Deres von 12.37 Uhr in der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern zwischen Basel-Wettstein und der Verzweigung Hagnau stockender Verkehr. Und in der Westschweiz auf der A9 Richtung Vevey zwischen Belmont und Schäbre Stau.
Er wurde mit großer Neugier erwartet, der Prozess gegen die Verantwortlichen der Beinahe-Pleite der Genfer Kantonalbank. Nur statt eines Monsterprozesses hat Genf jetzt ein juristisches Debakel. Der Richter musste gestern wegen Befangenheit den Fall abgeben. Jetzt hat der Präsident des Kantonsgerichts Stellung bezogen. Zum Scherbenhaufen in Genf, Patrick Mühlhauser.
Die Auswahl der Geschworenen im Kantonalbankprozess ist das Problem. Richter Jacques Deliotre habe die Geschworenen gezielt ausgewählt und nicht nach dem Zufallsprinzip, klagten die Verteidiger der ehemaligen Bankmanager. Louis Baylor, Präsident des Kantonsgerichtes, musste diesen Verdacht heute bestätigen.
À trois ou quatre reprises, il a vu les fiches avant de les sortir.
In 3 bis 4 Fällen habe der Richter die Fischen der Geschworenen gesehen und wieder zurückgelegt. Er wollte beispielsweise einem selbstständig Erwerbenden nicht zumuten, 2 Monate lang am Strafprozess teilnehmen zu müssen. Das sei ungeschickt gewesen, sagte Baylor, etwas milde ausgedrückt. Richter Deliotre muss den Fall abgeben, die Genfer Justiz steht vor einem Scherbenhaufen.
Tous les actes faits par le juge à partir du moment de la cause de la récusation sont considérés comme nuls.
Ein halbes Jahr Arbeit ist vergebens. Der Strafprozess geht zurück auf Feld 1. Es müssen neue Geschworene und ein neuer Richter gewählt werden. Der Druck auf die Genfer Justiz ist groß. Dauert es zu lange, könnten einige Anklagepunkte verjährt sein.
Les premiers risques de prescription se présenteront à la fin de l'été prochain.
Das Risiko der Verjährung bestehe ab Mitte nächsten Jahres, präzisiert Louis Baylor. Er hat ein zusätzliches Problem. Die Untersuchungen dauern seit 10 Jahren. Mittlerweile seien so viele Leute involviert, dass es schwierig sein dürfte, im Kanton Genf einen unabhängigen Richter zu finden, erklärt der Präsident des Kantonsgerichts.
Si la cause reste à la cour, qui pourrait s'en occuper?
dass man auf Zeit spiele, will Christian Lüscher nicht gelten lassen. Der FDP-Nationalrat verteidigt die ehemaligen Bankmanager. Sie stehen wegen Urkundenfälschung und ungetreuer Geschäftsführung vor Gericht. Die Regeln müssten ganz einfach respektiert werden, und das habe das Gericht nicht getan.
Nous ne cherchons pas des avantages, nous cherchons la justice, nous cherchons l'application de la loi, simplement.
Entzürnt reagierte gestern im Westschweizer Radio der Präsident der Genfer Kantonsregierung, der freisinnige François Longchamp. Nur die Steuerzahler hätten bisher ihre Verantwortung wahrgenommen, sagte er. Sie hätten mit fast 2,5 Milliarden Franken die Kantonalbank gerettet.
Seuls les contribuables genevois, au final, ont pris leur responsabilité en injectant 2,3 Milliarden de francs suisses.
Die Regierung hofft nun, dass der Strafprozess bald möglichst neu beginnen kann. Vor Ende Jahr dürfte dies jedoch kaum der Fall sein.
Das Seilziehen um den Walliser Hanfbauern Bernard Rappa geht weiter. Es ist vielleicht ein Seilziehen um Leben und Tod. Rappa, der eine fast 6-jährige Haftstrafe verbüßt, ist zum 3. Mal in Folge im Hungerstreik. Wieder ist sein Leben in Gefahr, wieder verlangt die Walliser Regierung, dass er zwangsernährt wird, und wieder kommt es zum Konflikt mit den Ärzten. Dominik Meyer.
Seit über 2 Monaten weigert sich Bernard Rappa zu essen. Er liegt im Genfer Universitätsspital. Laut seinem Anwalt geht es ihm schlecht. Wenn er nicht nach Hause dürfe, wolle er lieber sterben. Gestern nun entschied die Walliser Regierung, Rappa dürfe nicht nach Hause. Justizdirektorin Esther Weber-Kalbematten forderte stattdessen die Genfer Ärzte auf, Rappa, wenn möglich, zwangs zu ernähren.
Was ist, wenn man dem sagt, ein Aufruf? Und sie kennen das Bundesgerichtsbeschluss, sie wissen, was das heisst. Und in dem Sinn denke ich, sie müssen jetzt dem aus meiner Sicht möglichst schnell leben.
Tatsächlich sprach das Bundesgericht im Spätsommer Klartext. Die Ärzte müssten Rappa zwangsernähren, wenn sein Leben in Gefahr sei. Das Genfer Unispital hat für heute eine Stellungnahme angekündigt. Zum neuen Aufruf aus dem Wallis noch liegt diese nicht vor. Vor wenigen Tagen erst hatte sich das Spital aber gegen eine Zwangsernährung ausgesprochen. Ganz im Einklang mit den wichtigsten Schweizer Ärzteverbänden. Deren Berufsregeln sprechen gegen eine Zwangsernährung. Ein Häftling dürfe im Hungerstreik sterben, falls er das klar so gewünscht habe. Peter Sutter ist Arzt und Präsident der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften. Er verteidigt diese umstrittene Regel und sagt, im äußersten Fall müssten die Ärzte Rappa sterben lassen.
Ja, wenn das wirklich seinem Willen entspricht und wenn es nicht gelingt, den Ärzten und Pflegenden ihn umzustimmen, das heisst, ihn zu überzeugen, dass er selber seinen Hungerstreik beenden soll und eben wieder essen soll.
Ohne Ärzte keine Zwangsernährung. Die Macht der Justiz, so scheint es, endet am Spitalbett. Die Walliser Regierung könnte Rappa unter Hausarrest stellen, schlägt Ärztevertreter Sutter als Ausweg vor. Das hat die Walliser Regierung bereits im Sommer getan. Unmittelbar nach dem Urteil des Bundesgerichts brachten die Behörden Rappa aber zurück ins Gefängnis. Der aktuelle Hungerstreik begann. Der Kanton Wallis beharrt auf seinem Anspruch, ein rechtskräftiges Urteil durchzusetzen, sich nicht erpressen zu lassen, und wurde darin auch durch das Bundesgericht bestätigt. Die Ärzte wiederum beharren auf ihren Berufsregeln. Rappas Anwalt versucht nun mit einem Rekurs doch noch eine Haftunterbrechung zu erreichen, und voraussichtlich nächste Woche entscheidet das Walliser Kantonsparlament über ein Begnadigungsgesuch. Ein Seilziehen, vielleicht um Leben und Tod. Egal wie der Fall ausgeht, es sollte ein politisches Nachspiel haben. Heute fehlt ein gesamtschweizerisches Gesetz, das festlegt, ob bei Häftlingen im Hungerstreik die Macht des Staates tatsächlich am Spitalbett endet.
Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat die Haushalte vieler Staaten in Europa in eine bedrohliche Schieflage gebracht. Drastische Sparprogramme waren die Folge. In einer Reihe von Berichten zeigt das Rendezvous an Beispielen, wer darunter am meisten leidet, aber auch, wer vom Auf und Ab der Finanzmärkte profitiert hat. Zum Auftakt beleuchten wir deshalb, wie sich die in den letzten Jahrzehnten erwirtschafteten Gewinne auf Reiche, Mittelstand und Arme verteilt haben und wie sich der Wohlstand nach der Krise verteilt. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD in Paris, beschäftigt sich unter anderem genau mit solchen Fragen. Beat Soltermann hat dort nachgefragt.
Die Ökonomen der OECD haben jeden Tag mit Zahlen zu tun, mit sehr vielen Zahlen. Zwei davon sind besonders wichtig, wenn es um die Einkommensverteilung in den 30 OECD-Staaten geht, die 1 und die 9.
Im OECD-Schnitt ist das Verhältnis der untersten zu den höchsten 10% in Bezug auf Einkommen etwa 1 zu 9. Ja? Also das Durchschnittseinkommen der ärmsten 10% beträgt ein Neuntel derjenigen der obersten 10%.
Sagt Michael Förster, Senior Policy Analyst bei der Abteilung Sozialpolitik und Co-Autor einer 320 Seiten dicken OECD-Studie. Er und sein Team haben vor 2 Jahren untersucht, wie der Reichtum verteilt ist. Bis heute ist es die umfassendste Studie zum Thema. Sie zeigt, dass die Einkommen nicht nur ungleich verteilt sind, sondern dass die tiefen und die hohen Einkommen zudem auseinanderdriften. Zuerst Ende der 80er Jahre in angelsächsischen Ländern, später überall.
So kommt es, dass in über 3/4 aller OECD-Länder die Einkommensungleichheiten angestiegen sind.
Nicht in allen Staaten öffnet sich die Einkommensschere gleich stark. Überall lässt sich aber feststellen, die Armen sind nicht ärmer geworden, die Reichen dafür reicher und einige der Reichen wurden zu Superreichen. Michael Förster spricht von einem Enteilen sehr hoher Einkommen.
Was vielleicht im ersten Augenblick etwas skurril klingt, aber es hat die Einkommensungleichheit hauptsächlich innerhalb der Reichen zugenommen.
Es waren vor allem 3 Gründe, die die Einkommensunterschiede verstärkt haben. Es sind dies erstens die Änderungen auf dem Arbeitsmarkt, zum Beispiel mehr Teilzeitstellen. Zweitens der demografische Wandel, zum Beispiel mehr ältere Menschen, mehr Singlehaushalte. Und drittens die Steuer- und Sozialleistungen, die in den letzten Jahren die Ungleichheiten weniger zu kompensieren vermochten. Indirekt beigetragen zu den Einkommensunterschieden hat aber auch die Globalisierung und da vor allem die Globalisierung und die Ausweitung der Finanzmärkte, so der Befund der OECD-Forscher. Dass der Reichtum nicht gleich verteilt ist, hat allerdings nicht nur mit dem Einkommen zu tun, sondern auch mit dem Vermögen. Hierzu gibt es zwar weniger brauchbare Daten, für die 10 Länder, die die OECD untersucht hat, lässt sich aber immerhin sagen, bei den Haushaltseinkommen besitzen die obersten 10% rund 20-30%.
Bei Vermögen ist es jetzt aber zwischen 45-60% in den europäischen Ländern und bis zu 70% in den Vereinigten Staaten. Also das ist wirklich nicht etwas, sondern wesentlich höher.
Ob und wie sich die Lage der Reichen und der Armen seit Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise verändern wird, kann man nicht sagen. Noch fehlen die Daten. Michael Förster vermutet allerdings, dass sich gerade wegen des massiven Jobverlusts in vielen OECD-Staaten und der damit verbundenen Arbeitslosigkeit die Ungleichheit künftig noch verschärfen könnte.
Beat Soltermann. Irland ist eines der Länder, die von der Finanz- und Wirtschaftskrise schlimm erwischt worden sind. Die einheimische Wirtschaft schrumpfte letztes Jahr um 1/10, das Haushaltsdefizit bleibt über 10% und die Banken verschlingen Milliarden. Wie in früheren Krisen reagiert die Bevölkerung mit Auswanderung. Die größte Gruppe stellen die Iren. Im letzten Jahr verließen fast 28.000 die Insel, 50% mehr als im Vorjahr. Martin Aliot besuchte ein junges Paar vor der Ausreise.
We were in a pub in Kells and Madeleine was sitting there and she just turned around and said, I have to get out of here. And I said, what do you mean, get out of Kells? And she said, no, Ireland.
Wir saßen in einer Kneipe im Dorf Kells, als Madeleine plötzlich sagte, ich muss raus hier, erinnert sich der 26-jährige Michael Hagen. Er habe gefragt, raus aus Kells? Worauf sie nur sagte, nein. Raus aus Irland. Früher wären Madeleine Woods und Michael Hagen aus dem Dorf Julianstown, 40 Kilometer nördlich von Dublin, nicht offensichtliche Auswanderer gewesen. Die 26-jährige Frau hat einen naturwissenschaftlichen Universitätsabschluss und eine Zusatzausbildung in Kommunikation. Er erwarb sich sogar einen Mastertitel in Marketing. Beide haben feste Anstellungen, sie im Verband der Personalvermittler, er als Vertreter im Lebensmittelhandel. Warum also der Neubeginn in Australien?
Few of our friends that are leaving have full-time jobs, but it's just really the negativity that I want to get away from, and I blame the media.
Einige ihrer Freunde seien ausgewandert, obwohl sie Arbeit hatten. Sie wolle dem allgemeinen Pessimismus entkommen, für den sie die Medien verantwortlich mache. Es ist in der Tat kein Honiglecken, dieser Tage die irischen Nachrichten über sich ergehen zu lassen. Das Ende der Welt, oder zumindest Irlands, scheint täglich unmittelbar bevorzustehen. Das deprimiert nicht nur Madeleine. Für Michael liegen die Dinge etwas anders.
I literally completed my course in July 2008 and everything kind of burst in August.
Im Juli 2008 schloss er sein Studium ab. Einen Monat später explodierte die Wirtschaft. Seine hohen Erwartungen, die an der Uni gezielt geschürt worden waren, schrumpften.
People weren't beating around the bush. Lecturers would tell you, you will make this much money when you leave, you'll move on to this much money and then you make that much money. And you were basically promised the world.
Die Dozenten hätten Klartext gesprochen. So viel Geld verdienst du damit, so viel Geld mit dem anderen. Man versprach uns die Welt, erinnert sich Michael etwas wehmütig. Aber die Welt blieb zu Hause. Deshalb seien viele junge Leute frustriert.
And that just hasn't happened. And I think a lot of young people are very frustrated about that.
Das junge Paar kannte nur Wachstum und Wohlstand. Aber sie beklagen sich eigentlich nicht.
Over the past year or so, I've kind of come to the opinion that we probably weren't owed it. We just expected it.
Er sei zum Schluss gekommen, dass ihnen niemand etwas schuldete. Sie erwarteten es bloß. Jetzt will er in Australien versuchen, seinen erlernten Beruf auszuüben, sonst sei er auch in 10 Jahren noch Vertreter. Madeleine fühlt sich bestraft für Sünden, die sie nie beging.
I don't feel that like I ever benefited that much from the boom because I never had money. Like I was in college, I was always poor.
Sie profitierte nie vom Boom. Sie war immer arm. Sie habe den Luxus, für den sie jetzt bezahlen müsse, nie genossen. Deshalb sehe sie nicht ein, weshalb sie höhere Steuern bezahlen solle.
A bit hard done by that I have to put up with all of this because they're like, oh, you have to pay the price of what you did. You enjoy the high life. I didn't really ever enjoy the high life, so I don't see why I have to pay for it.
Und so bewundert sie den Widerstandsgeist der Franzosen.
Like people just in Ireland are sheep and they just need to stand up and be counted. And I think I don't know what would have to happen for Irish people to actually turn around and do something.
Die Iren seien wie Schafe. Sie könne sich nicht vorstellen, was es brauche, um sie zum Handeln zu bewegen. Es ist diese Weigerung zu resignieren und zu stagnieren, die die beiden zur Auswanderung treibt. Und sie sind ja nicht allein. Michaels Kreis von gleichaltrigen Freunden im Dorf gibt es nicht mehr, weil alle gegangen sind.
My whole group of friends is completely broken down because everyone's left.
Madeleines beiden Brüder sind schon in Australien. Ihr Vater Tom bereitet sich auf ein leeres Haus vor. Er kennt die Auswanderung aus eigener Anschauung.
You'll always feel a loneliness in Australia for home. They say the savage loves his own shore.
Man habe immer Heimweh in Australien. Der Wilde, so sage das Sprichwort, liebe seine eigene Küste.
We're going to miss them. There's no doubt about that. And I feel annoyed that the government has mismanaged the economy to such an extent that so many people have to emigrate.
Natürlich werde er seine Kinder vermissen. Er sei wütend auf die Regierung, deren Inkompetenz so viele in die Emigration treibe. Allerdings, als Tom 1973 nach Australien auswanderte, hatte er keinen Beruf gelernt und wusch Lastwagen. Seine Tochter ist qualifiziert und wuchs in einem großzügigen Einfamilienhaus auf. Spurlos ist das irische Wirtschaftswunder nicht vorbeigegangen.
Martin Alliot über zwei Verlierer der Finanz- und Wirtschaftskrise. Es gibt auch Gewinner der Krise. Zu ihnen gehört Warren Buffett, dem heute die Swiss Re eine 3-Milliarden-Anleihe zurückzahlte, plus 1 Milliarde Dollar Zinsen und Rückzahlungsprämie. Thomas Oberer über einen ungewöhnlichen Finanzjongleur.
Warren Buffett ist nicht zufälligerweise der drittreichste Mann der Welt. Der 80-Jährige hat eine gute Nase für erfolgreiche Geldanlagen. Der legendäre Investor hat Swiss Re mit 3 Milliarden Franken frischem Kapital unter die Arme gegriffen, als sich Swiss Re mit hochriskanten Wertpapieren verspekuliert hatte. Während dem Höhepunkt der Finanzkrise 2008 war Swiss Re deshalb tief in die roten Zahlen gerutscht. Für Swiss Re war der Notkredit von Buffett überlebenswichtig. Auch wenn der Rückversicherer dafür kräftig Zinsen zahlen muss, hat sich der Schachzug für die Firma ausgezahlt. Swiss Re hat die Krise relativ rasch hinter sich gebracht und glänzt wieder mit guten Gewinnzahlen. Und Buffett lässt sich den Einstieg bei Swiss Re jetzt vergolden. Auf seinen 3 Milliarden Franken bekommt Buffett eine 12-prozentige Verzinsung pro Jahr plus eine Rückzahlungsprämie von 20%. Das heißt, Buffett macht einen Gewinn von 1 Milliarde in knapp 2 Jahren. Eine Rendite, von der Normalanleger nur träumen können. Der Einstieg in Krisenzeiten wie bei Swiss Re hat bei Buffett System. Als die Investoren während der Finanzkrise gebannt dem Verfall der Aktienkurse zuschauten, half Buffett angeschlagenen Unternehmen, indem er ihnen mit frischem Geld aushalf. Er investierte so 15,5 Milliarden Dollar nicht nur bei Swiss Re, sondern auch bei Goldman Sachs und General Electric. Und all diese Investments haben sich bisher als Volltreffer erwiesen. Bereits vor der Krise war Buffett superreich, dank der Krise hat er sein Vermögen jetzt noch einmal vergrößert. Doch Buffett ist nicht bloß der geldgierige Kapitalist, wie er zum Beispiel in Hollywood-Filmen immer wieder vorkommt. Buffett ist gleichzeitig auch einer der größten Spender der Welt. Buffett will nach seinem Tod 99% seines Vermögens von derzeit rund 47 Milliarden Dollar für wohltätige Zwecke spenden. Einen großen Teil davon hat er bereits der Stiftung seines Freundes Bill Gates vermacht. Seinen Kindern will er nur einen kleinen Teil seines Vermögens hinterlassen.
Thomas Soberer. Gewinner und Verlierer der Finanz- und Wirtschaftskrise. Morgen blicken wir nach Portugal und fragen, wer bezahlt dort die Zeche? Sind es auch dort die eh schon Armen? Es ist ein weiterer Schritt zur Annäherung von Serbien und Kroatien, aber einer von großer symbolischer Kraft. In Vukovar, einer Stadt an der Grenze zwischen den beiden Staaten auf dem Balkan, fanden im Laufe des Krieges in den 90er Jahren grauenvolle Massaker statt. Heute treffen sich darum, als Zeichen der Versöhnung, der serbische Präsident Tadic und der kroatische Präsident Josipovic in Vukovar. Walter Möller in Belgrad, welche Bedeutung hat dieses Treffen?
Das Treffen der beiden Präsidenten im kroatischen Vukovar ist von großer Bedeutung und wird von den Medien in der ganzen Region auch stark wahrgenommen. Denn Tadic und Josipovic sagen mit diesem Treffen nämlich, nie mehr sollen sich die Kriege der 90er Jahre wiederholen. Und sie sagen, wir wollen Friede, Stabilität und Versöhnung. Das ist ernst gemeint, das kann man ihnen glauben und auch im Wissen darum, dass gerade Versöhnung sehr viel Zeit braucht.
Steht denn auch die Bevölkerung von Serbien und von Kroatien hinter diesem Treffen oder ist es mehr ein symbolischer Akt der Regierenden?
Ja, die Nationalisten in beiden Ländern, die schimpfen nun in den wüstesten Tönen. Die beiden Präsidenten seien Verräter, wettern sie. In Serbien behaupten sie sogar, der Besuch von Präsident Tadic in Vukovar sei eine Beleidigung für Serbien. Dabei waren es Serben, die Vukovar 3 Monate lang belagerten und die Stadt komplett zerstörten. Und die kroatischen Nationalisten weisen darauf hin, dass Serbiens Präsident Tadic seinen Besuch als inoffiziellen Besuch erklärt habe. Tadic meine seinen Schritt zur Versöhnung also nicht ernst. Aber ich habe den Eindruck, dass die Nationalisten jetzt damit nicht punkten können. In dieser Frage sind sie eine Minderheit, denn die Bevölkerung in beiden Staaten will endlich die Bürden der Vergangenheit der 90er Jahre loswerden. Sie steht also hinter dem Treffen und zudem wird in der Politik immer mit Symbolen gearbeitet, weil jedes Symbol eine Botschaft hat und die Botschaft in Vukovar heute heißt eben Friede und Versöhnung.
Wie erklären Sie sich das? Haben jetzt die beiden Seiten das Geschehene wirklich aufgearbeitet oder geht es da um etwas anderes?
Nein, die Kriege der 90er Jahre sind noch nicht aufgearbeitet. Ansätze dazu gibt es. Beispielsweise sind in beiden Staaten schon mehrere Kriegsverbrecher verurteilt worden, auch für das Massaker bei Vukovar. Aber diese Prozesse werden in der hiesigen Öffentlichkeit eigentlich weniger wahrgenommen als das heutige Treffen in Vukovar. Dort geben Tadic und Josipovic heute nun ein kräftiges Signal für gute Nachbarschaft und Verständigung, also als Beispiel. Und in erster Linie geht es darum, dass auch die Bevölkerung Normalität will. Serben wollen in Kroatien in die Ferien können, Kroaten wollen unbehelligt in die vielen Belgrader Clubs. Zudem wollen beide Staaten wirtschaftlich voneinander profitieren können und beide wollen in die EU. Dafür ist gute Nachbarschaft unabdingbar. Ich denke, auf diesem Hintergrund wird es einfacher sein, die lange Liste mit ungeklärten Fragen und Problemen aus der Vergangenheit abzuarbeiten, was ich zumindest hoffe.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.